Deutschlandfunk Doku. Juli 1906. Damit du beim Lesen dieser Zeilen nicht auf irrige Gedanken kommst und nicht eitel schmunzelst, muss ich dir erklären, dass du selber noch keineswegs der Inbegriff der Schönheit warst. Die Athene ging fertig aus dem Haupte des Zeus hervor. Aphrodite erhob sich liebreizend aus dem Meeresschaum. Uns anderen aber ist, nach dem Worte eines Dichters, den du später noch lesen wirst, ein Erdenrest zu tragen peinlich. Als du, mein lieber Sohn, deinen Einzug in die Welt hieltst, warst du, wie viele andere Lebensdebütanten, ein wenig verbeult. Und schräg über deine Stirn zog sich ein langer roter Streifen. Die erste Schmarre, die du im Kampfe ums Dasein davongetragen. Tagebuch für Richard.
Erinnern und verklären. Elterntagebücher aus zwei Jahrhunderten. Ein Feature von Almut Schnering und Sascha Verlon.
Januar 1979. Ich will anfangen, dir deine Geschichte aufzuschreiben, die jetzt noch sehr eng mit mir, meiner Geschichte, zusammenhängt. Ich habe es mir oft gewünscht, meine Mutter hätte so ein Buch geschrieben. Ich ahne nur, welche Hilfen es mir vielleicht gegeben hätte. Tagebuch für Hanno.
Das Elterntagebuch ist fürs Kind gedacht. Selbst wenn es nie darin lesen sollte, im Schreiben liegt eine Du-Haltung. Ich schreibe über dich, mein Kind. Erinnere für dich, halte fest, was du selbst noch nicht erinnern kannst. Und wenn ich über mich schreibe, dann in Beziehung zu dir. Selbst wenn das Kind in der dritten Person auftaucht, steht es doch im Mittelpunkt der Notizen und Gedanken. Das persönliche Tagebuch dagegen hat eine Ich-Haltung. Hier schreibt ein Ich über seine Welt und seine Beziehung zu ihr. Elterntagebücher sind anders. Und egal aus welchem Jahrhundert sie stammen, ob Impftermine und Arztbesuche im Vordergrund stehen, die Erziehungsmethoden der Eltern oder die Entwicklungsschritte vom Krabbeln zum Radfahren lernen, im Elterntagebuch drückt sich die Beziehung des Schreibers zum Kind aus.
Ich höre nur ungern aufzustellen. Es macht mich traurig und mir auch dir gegenüber ein etwas schlechtes Gewissen. Aber wer weiß, vielleicht ist es gar nicht mehr so wichtig für dich. Allerdings bist du gerade wieder ein dolles Mamakind. Ich weiß noch gar nicht, wie wir uns ab Februar 4 Tage die Woche trennen sollen. Tagebuch für Vincent.
Am Anfang habe ich es ja tatsächlich eher noch für mich gemacht und nicht für den Vincent, weil den wird das wahrscheinlich später relativ wenig interessieren. Da habe ich zum Beispiel aufgeführt, was ich bereits an Umstandsmode besitze, nämlich 2 Hosen, 2 BHs und 1 Unterhose.
Anja hat 2009 ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Und sie ist die erste in ihrer Familie, die ein solches Elterntagebuch führt. In Raili Laksos Familie dagegen hat es Tradition. Sie stammt aus Finnland. Ihre beiden Kinder hat sie 1968 und 1970 bekommen. Schon ihre Mutter hat Tagebuch über die Kindheit ihrer Tochter geführt.
Also ich war ganz so überwältigt darüber, dass sie ein Kind bekommen haben. Das war halt so ein Wunder. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, dass das vergesse ich, wenn ich es nicht aufschreibe. Und das war der Grund. Und dann, da habe ich nicht groß geplant, wie lange, aber ich habe dann das über die Pubertät hinaus, bis die beiden Söhne dann 18 waren, geschrieben. Dann lese ich jetzt, wenn die Enkelkinder in dem Alter sind, dann immer die entsprechende Phase durch. Und staune ich sehr, wie ähnlich die Enkeltochter ist, wie der Vater war.
Man weiß dann auch seine Eltern irgendwo noch mal so zu schätzen, wie die sich gefreut haben, dass sie ein Kind bekommen durften. Und das ist auch so eine positive Erfahrung, die man dann selber auch macht, ein geliebtes Kind gewesen zu sein. Das kann ich daraus auch erkennen.
Verena Rösser ist 1940 geboren. Auch sie hat ein Babytagebuch, das ihre Mutter für sie im ersten Lebensjahr geführt hat.
Immer wenn ich das dann las, fand ich das eine sehr schöne Sache, was da so passiert ist. Und da habe ich dann beschlossen, dass ich das bei meinen beiden Kindern auch mache.
Ich habe meine Eltern ausgefragt, ganz oft, über ihre Kindheit und auch über meine eigene, als ich älter war. Wie war das, als ich 3 war und dann dieses Weihnachten oder so zu einem Foto vielleicht. Und dadurch habe ich mir irgendwie eine sehr feste Vorstellung davon gebildet, wie meine Kindheit gewesen sein muss. Und das hat mich, ich habe das Gefühl, dass mich das sehr gut verwurzelt hat in meiner eigenen Familie oder in meiner eigenen Herkunft. Und das schafft ja auch Sicherheit. Ich habe mir immer gewünscht, diese Sicherheit von Erinnerungen auch meinen Kindern weiterzugeben.
Rüdiger und Kirsten Mattis sind 1967 und 1970 geboren. Für ihre beiden Grundschulkinder haben sie Erinnerungskisten angelegt.
Mein Teddybär zum Beispiel, den habe ich aufgehoben. Ach, es war mein Teddybär. Und finde ich das jetzt toll, dass meine Kinder mit meinem Teddybär spielen und ihn vielleicht auch kaputt machen? Oder will ich ihn immer noch weiter im Keller in der Kiste bewahren, bis ich 80 bin und denke, das ist mein Teddybär? Wofür hebt man Erinnerungsstücke auch auf?
Also wir hatten hier eine besondere Situation. Das Kind ist adoptiert und sie war 3 Jahre alt, als sie zu uns kam.
Ulrike Dresner ist 1962 geboren. Ihre Tochter Lucia ist 4 Jahre alt.
Da gibt es ja zunächst erstmal also ganz viele Herausforderungen des Kennenlernens, der Fremdheit auch, des Zweifelns. Also was meine Güte, ja, wie sieht mein Leben jetzt aus? Wie wird das jemals? Können wir, was entsteht da? Wie lange brauchen die Gefühle? Wie wächst Bindung? Was vor allen Dingen hat dieses Kind erlebt? Was geht in ihr möglicherweise vor? Ich weiß die Vorgeschichte nicht. Ich muss viel interpretieren. Wir hatten ja auch keine Sprache, ich musste ja erst Deutsch lernen. Also muss ich Verhaltensweisen interpretieren, da war das Tagebuch ganz, ganz wichtig. Einfach auch da dann tatsächlich, um nachzuschauen, das war die Situation. Ich habe das und das ausprobiert, diese Reaktion und so weiter. Und das ist, glaube ich, ja, ich könnte mir vorstellen, also wenn ich sie wäre, ja, und ich wäre adoptiert worden, für mich wäre das wichtig gewesen, sowas lesen zu können.
September 1906. Ich denke mir, mein lieber Dick, du fühlst bereits, wenn du es auch nicht begreifen kannst, dass du die beste, teuerste, herrlichste Mutter hast. Eine Mutter, wie nicht jeder kleine Erdenbürger sie besitzt. Wir haben beide das große Los gezogen. Du, weil du in den Armen einer solchen Mutter ruhen kannst, und ich, weil mir der Himmel eine Frau beschert hat, deren Herz so klar und schön und warm leuchtend ist, wie ihr liebes Antlitz. Tagebuch für Richard.
Jetzt festhalten. Es ist so schön gerade. Alle sitzen am Tisch, die Kinder erzählen. Keiner klappert nervtötend mit seinem Besteck, keine beschwert sich übers Essen. Es ist lustig bei uns, idyllisch, allerliebst, kitschig, zum Erinnern geeignet. Und jetzt? Was soll ich ins Tagebuch schreiben, um in 10 Jahren das Jetzt von heute zu erinnern? Heute saßen wir alle zusammen am Tisch und es war allerliebst. Und welchem Kind schreibe ich es ins Buch? 3-mal in Kopie? Und warum will ich überhaupt den allerliebsten Kitsch festhalten? Wird bei uns sonst so viel gestritten, dass ich die Zeiten ohne Streit festhalten muss? Ich lasse es ganz sein für heute und versuche, den Moment zu genießen. Wie auch immer das wieder gehen soll.
Das Thema Erinnerung festhalten, das beginnt eigentlich, ja, begann schon auch bevor ich eigene Kinder hatte, durch andere Familien, wie man das so miterlebt hat. Und eigentlich von vorhinein ist das auch so ein bisschen was, was auch Druck bei mir ausgeübt hat. Was muss ich alles festhalten? Was möchte ich gerne möglichst authentisch oder möglichst umfangreich behalten und auch um dann später weitergeben zu können?
Also es ist nicht wirklich tragisch in meinem Leben, dass es das nicht gibt. Aber es ist zum Beispiel so, also meine Mutter ist ja tot und mein Vater der erinnert sich nur so total diffus an solche Sachen oder auch gar nicht. Und gerade jetzt, wo ich selber ein Kind habe, habe ich natürlich ständig gedacht, wie war das denn wohl bei mir? Und das finde ich, also das wäre natürlich auch schön, wenn ich das meine Mutter einfach fragen könnte. Dann bräuchte ich auch kein Tagebuch. Aber also so gibt es halt einfach kein Zeugnis davon.
Und ich habe hier jetzt gerade eine Stelle gefunden über den jüngeren Sohn, der halt über 3 Jahre jünger war. Und dann habe ich geschrieben, als ich dir vorgestern ankündigte, dass deine Torte gebacken werden sollte, glaubtest du deine Ohren nicht und fragtest, hat Janni bald Geburtstag? Als ich dir dann erklärte, dass du morgen feiern wirst, strahlten deine Augen und du frogst auf mich und riefst, oh, meine liebe, schöne Mami, bäckst du mir für mich einen Kuchen? Und er wurde 3 damals. Und jedes Mal, wenn ich das lese, muss ich heulen. Es klingt so, als hätte ich mein zweites Kind nicht so geliebt.
Manche Mutter weiß scheinbar ganz genau, was sie tut. Die eine schreibt ein Babytagebuch für exakt 1 Jahr. Warum nach einem aufhören? Die nächste schreibt in der 3. Person über ihr Kind. Das Du liegt ihr fern, das Kind soll's ja nie lesen. Warum nicht? Wieder eine notiert nur das Schöne. Das Kind soll das Buch ja zum 18. Geburtstag bekommen. Wozu? Was, wenn es sich gar nicht dafür interessiert? Ich bin mir in keiner dieser Fragen sicher, schreibe mal in großem Zorn in mein Buch, das nächste Mal zensiere ich mich, mal richte ich mich ans Kind, dann wieder schreibe ich über es. Ich schreibe über Streit und Zweifel, über mich und meine Ungeduld. Und das soll mein Kind später mal lesen? Vielleicht.
Eigentlich ist das ja, eigentlich darf das ja niemand sehen. Also, nee, ich bin schon, also zum Beispiel Michaels Mutter wollte sich das gerne mal angucken und das habe ich ihr nicht gegeben. Also das ist für mich, naja, Tagebuch ist ja nun mal irgendwie eine private Sache. Auch, wenn es in dem Fall ja gar nicht so angelegt ist, dass es nur ganz privat ist, weil der Michael mit reinguckt und es ja auch so gedacht ist, dass der Vincent es später lesen kann. Trotzdem ist es ja noch so ein bisschen komisch.
Hier sieht man wieder, wie das Tagebuch aussieht. Also sind so DIN A5 ist das, glaube ich, nicht? So DIN A5 Ringbücher. Sehr hübsch, so das Muster und so. Man erkennt richtig die Zeit, 60er Jahre noch.
Und bei mir war das jetzt so, dass ich, das war einfach modern und das war so ein Buch, wo auch wirklich so ein Kalender drin ist, wo man dann also wirklich auch an dem bestimmten Tag entweder ein Bild oder irgendeinen Text geschrieben hat.
Eigentlich hatte mein Bruder das als Gästebuch mir zur Hochzeit geschenkt. Und ich fand es so blöd, das Buch immer auf den Tisch zu legen. Und dann fand ich es viel vernünftiger so.
Und so geht es da munter voran. Eintrittskarten hat sie aufgehoben. Es geht eigentlich immer so ein bisschen Text und ein Bild von 0 bis 18.
Das fängt an mit diesem Ablauf von der künstlichen Befruchtung. Und guck mal, hier klebt zum Beispiel der Achtzeller, das Foto. Witzig, ne? Da waren wir noch der Idee, einer ist Ferdinand und einer ist Kasimir. Die große Frage ist natürlich, wer ist jetzt heute tatsächlich Vincent?
Was sich bestimmt verändert hat im Vergleich auch zu unserer Kindheit ist, dass diese Besonderheit der Momente, wo man Fotos gemacht hat, die existieren ja gar nicht mehr. Allein im Urlaub, wir haben früher auch als Kind, was haben wir für einen 24er-Film mitgehabt und dann war es schon toll, wenn man noch einen zweiten dabei hatte.
Meine Oma hat schon, als ich noch Kind war, großen Wert darauf gelegt, Fotos auf ihrer Rückseite zu datieren. Schreib immer gleich drauf, wann das war. Später weißt du es nicht mehr. Ich habe diese Angewohnheit übernommen, ohne genau zu wissen, ob ich Jahreszahlen auch so wichtig finde. Heute blättert meine Oma in alten Fotos und verwechselt ihren Sohn mit ihrem Mann. Meine Kinder schreibt sie meiner Mutter zu. Jahreszahlen haben keine Bedeutung mehr. Wir sind froh, wenn sie uns überhaupt noch manchmal erkennt. Die Zeit, jede Chronologie ist aufgehoben. Früher ist jetzt.
Das mit den Fotos war ein großes Drama, weil meine Mutter, wir sind im Jahr 68, sich nicht traute, den Fotoapparat zu bedienen. Das war nämlich Papas Fotoapparat. Und Mutter hatte das Gefühl, sie kann nicht fotografieren. Sie wusste auch gar nicht, wie sie den Film da rein und raus kriegen soll. Sodass sie eigentlich immer warten musste, bis mein Vater Fotos machte, hier von Ostern zum Beispiel und auch hier mit dem Fahrrad, das weiß ich noch. Da wurde ich dann extra postiert. Also es waren ja einfach auch ganz andere Medienzeiten als heute. Ein Foto war teuer, meine Eltern hatten immer wenig Geld. Das machte man nur zu bestimmten Anlässen.
Mindestens einmal die Woche gibt es Fotos von den Kindern in irgendwelchen Situationen und Lebenslagen. Und später haben die natürlich eine völlig unüberschaubare Anzahl von Fotos. Da werden sie sich dann mal am Computer vielleicht hinsetzen und die mal so durchscrollen. Dann werden sie vielleicht an irgendwas hängen bleiben. Lang. Nee, die werden da so durchrollen und dann werden sie, hey, was ist denn da los? Und dann werden sie vielleicht nochmal ein bisschen zurückrollen. Aber das ist doch cool, die können dann einfach sich orientieren.
15. September 1906. Ich habe fast 3 Monate lang dieses Tagebuch nicht vorgenommen, mein lieber Dick. Niemand von uns ahnte an jenem Abend, dass du, unser goldiger Liebling, bereits von entsetzlichen Gefahren bedroht warst. Niemand ahnte, dass unser Glück sich so bald in Angst und Schrecken wandeln würde. Heute, wo wir dich gesund, ohne eine Spur der überstandenen Krankheit vor uns sehen, wo wir dein volles, rosiges Jungengesicht und deine kräftigen, derben und rundlichen kleinen Glieder mit täglich neuer Freude streicheln und hätscheln dürfen, möchte ich die Erinnerung an das Vergangene nur im Fluge wachrufen. Nur so wenig als möglich das aussprechen, was wir niemals vergessen werden. Tagebuch für Richard.
Also prinzipiell ist das so angelegt, dass wir da beide reinschreiben können, aber der hat das, glaube ich, nur 2-mal gemacht. Und er hätte natürlich reinschreiben können, wie es denn beim Babyschwimmen war, hat er aber nicht.
Es sind die Mütter, die heute Tagebuch führen. Väter schreiben auch mal ein paar Zeilen. Aber ich finde keinen, der bewusst für sich entschieden hat, ein Tagebuch über die Kindheit seiner neuen Familie anzulegen. Ganz anders im 19. Jahrhundert. Da waren es vor allem die Väter, die Tagebuch über ihre Kinder führten. Mancher Eintrag klingt, als könne er heute geschrieben sein, weit über 100 Jahre später. Von einem, der sich Zeit nimmt für sein Kind, es beobachtet, mit ihm singt. Es liest sich, als wäre da mehr Vertrauen in die Kinder und in ihre Entwicklung.
13. März 1895. Heute Abend trug ich ihn, nachdem er gewaschen und in den Einbund gewickelt war, eine Zeit herum, weil die Milch noch nicht die richtige Temperatur zum Trinken hatte. Ich setzte mich dabei auch ans Klavier und spielte mit einer Hand die Melodie »Goldene Abendsonne, wie bist du so schön«, die Bassstimme mitsingend. Walter hörte erst sehr andächtig zu. Dann sang er den Grundton S, ich spielte in S-Dur, mit. Tagebuch für Walter.
Die ersten Elterntagebücher waren Aufschriebe für den Arzt. Aufgrund der hohen Säuglingssterblichkeit wurde sehr genau auf die Gesundheit des Kindes geachtet. Eltern hatten mehrmals am Tag das Gewicht in ein vorgedrucktes Heft einzutragen. Es wurde vermessen, gewogen, genau beobachtet. Und der Arzt kontrollierte dann, dass auch alles seine Ordnung hatte. Die Väter führten das Gespräch mit den Ärzten und delegierten an die Mütter, was weiter zu tun sei.
2. Juli 1898. Gestern machte uns das Kind, weil es mehrere Male gar nicht trinken wollte und immer schlief, rechte Sorge, sodass wir Dr. Giese kommen ließen. Vielleicht war das Kind durch den Spiritus betäubt, mit dem Hedwig ihre Brust beträufelt hatte, um sie vor dem Wundwerden zu schützen. Tagebuch für Walter.
5. September 1898. Gewicht 3,751 Kilogramm. Vor dem Baden. Gewichtszunahme beim nachherigen Trinken 0,058 Kilogramm. Schon seit den ersten Tagen hebt das Kind seinen Kopf selbstständig in die Höhe. Das Kind wird beim Verwickeln täglich mehrmals abgehalten. Tagebuch für Herbert.
Im 20. Jahrhundert nahm das Vermessen und Wiegen weiter zu. Es war wichtig, der Norm zu entsprechen und zu funktionieren. Gefüttert wurde zum Beispiel nur zu festgelegten Zeiten. Abhärtung stand ganz oben. Die richtige Entwicklung wurde in vorgefertigten Tagebüchern festgehalten. Zwischen Diagrammen und Tabellen standen Anweisungen an die Eltern, wie sie ihr Kind anzufassen hätten. Vor allem nicht zu weich.
Juli 1933. Todelchen wird erzogen. So klein sie ist, glaubt sie, durch Gebrüll erreichen zu können, dass man sie auf den Arm nimmt. Tagebuch für Gertrud.
28. März 1909. Herbert sollte ins Bett und wollte nicht, bis Dora auch ginge. Das war der winzige Anstoß. Er musste aber, denn Gehorsam ist der stützende Stab für die kleinen Erdenpilger. Er knautschte zuerst zornig ärgerlich, als er dann sah, dass, als freundliches Zureden und Erklären nichts nützte, weiter keine Rücksicht geübt wurde, leistete er tätlichen Widerstand. Ich musste ihn mit Gewalt zu Bett bringen. Er wehrte sich verzweifelt und mit großer Kraft, schrie und heulte, von leidenschaftlichem Zorn überwältigt, sprang, so oft ich ihn niederdrückte, wieder auf, rüttelte mit erstaunlicher Kraft wie ein wütender Löwe im Käfig an der vorgelegten Eisenstange seines Netzbettes, dass diese sich bis zum Zerbrechen hin und her bog. Der Sturm hatte den Kulminationspunkt erreicht. Um zu verhindern, dass er sein Bett demoliert und sich selbst Schaden zufügt, mussten wir ihn mit der Windelschnur über der Brust auf sein Lager aufbinden. Tagebuch für Herbert.
Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind ist der Titel eines der erfolgreichsten deutschen Erziehungsratgebers. Er erschien 1934 und hat die Haltung der Eltern gegenüber ihren Kindern und ihrer Erziehung stark beeinflusst. Tatsächlich gab er keine Ratschläge, sondern setzte Richtlinien. Die Autorin Johanna Harrer stellte klar, dass Kinder auf keinen Fall zu verwöhnen seien. Nähe, Aufmerksamkeit, Mitgefühl waren inakzeptabel und schädlich für die Erziehung. Liebe Erinnerungen hätten auch im Elterntagebuch nichts verloren.
Versagt auch der Schnuller, dann, liebe Mutter, werde hart. Fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf dem Schoß zu halten. Das Kind begreift unglaublich rasch, dass es nur Schreien braucht, um eine mitleidige Seele herbeizurufen. Nach kurzer Zeit gibt es keine Ruhe mehr und der kleine, aber unerbittliche Haustyrann ist fertig. Johanna Harrer, die Mutter und ihr erstes Kind.
Erschreckend daran ist, dass das Buch, obwohl darin der Geist der NS-Ideologie so deutlich spürbar ist, mehrfach neu aufgelegt wurde. Die letzte Auflage erschien 1987. Andere, jüngere Ratgeber haben diese Haltung übernommen, sodass Eltern über Jahrzehnte hinweg ermahnt wurden, ihr Kind auch richtig zu lieben. Und das bedeutete unnachgiebig, distanziert und ohne lästiges Geschmuse. Abhärtung und die Unterwerfung des Willens standen im Mittelpunkt. Und was die Ratgeber fordern, liest man so auch in vielen Elterntagebüchern.
1939. Jede große Zeit erfordert große und harte Menschen. Groß im Können, im Charakter und im Glauben. Deine Zeit wird Großes von dir verlangen. Hierzu wollen wir dich vorbereiten und dich erziehen, damit du stark wirst an Leib und Seele. Tagebuch für Hans Martin.
24. September 1936. Und gestern, sollte das der erste Versuch sein, wer stärker ist, deine Mutter oder du? Von 16 Uhr ab, als ich mich auf die Bank setzte, schriest du. Ich hätte nur aufstehen brauchen und weiterverfahren, und du wärst ruhig gewesen, das wusste ich. Aber ich tat es nicht, sondern ließ dich schreien. Tagebuch für Annette.
1939. Am Tage alle 4 Stunden und des Nachts alle 8 Stunden gibt es zu trinken. Daran musst du dich erst gewöhnen. Zwar fällt das laute Weinen Mutter besonders auf die Nerven, aber es muss bis zur festgesetzten Stunde durchgehalten werden. Tagebuch für Hans Martin.
Nur ganz langsam, über Jahrzehnte hinweg, nimmt die Nähe der Schreiber zu ihren Kindern zu. In den 1960er Jahren werden die Einträge individueller. Erst jetzt dreht sich nicht mehr nur alles um Zahlen und Maße, sondern tatsächlich auch darum, was das Kind will und wie Eltern und Kind sich verstehen. Ab den 70er Jahren fällt auf, dass die Mütter mehr und mehr selbst entscheiden. Und auch die Elterntagebücher lösen sich von den Vordrucken und werden individueller.
15. März 1979. Du wirst immer mehr selbst agierender Mensch. Ich schaue dir oft lange zu, wenn du allein da sitzt und ausprobierst. Lachen, husten, Silben rufen. Du freust dich an dir selbst. Ich mag dir nichts antrainieren. Erzähl dir nur, was ist. Tagebuch für Hanno.
8. Mai 1981. So habe ich wieder gelernt, dich als eigenständiges, tägliches, neues Wunder zu erleben und nicht ständig besorgt zu sein, dich in einen regelmäßigen, stets vorhersehbaren Rhythmus zu zwingen. All die Normen, die sich fordernd aus schriftlichen Leitfäden und mündlichen Ratschlägen ableiten, hatten mich drohend im Griff und verhinderten manchmal geradezu, dass ich mich spontan auf neue Situationen einließ. Tagebuch für Amory.
Das jetzt in Worte fassen und auswählen, was morgen Erinnerung sein soll. So sieht mein Mann das Elterntagebuch führen. Erinnerungen bewusst zu sammeln, hält er für unnötig. Vorsorgen zu wollen, damit auch morgen noch genug vom Gestern übrig ist. Es hole etwas Wehmütiges ins Hier und Heute. Und das Lesen alter Kinderszenen lenke den Blick weg vom Jetzt ins Gestern. Lasse das Vergehen unnötig weit ins Heute hineinkriechen. Was so schlimm daran sei, die Details zu vergessen? Worin liegt ihr Wert? Ist eine Erinnerung etwas, das man hat oder etwas, das man verloren hat?
Die Idee ist der Alltag. Was ist Alltag? Wie verändert sich das? Das ist ja wie Wachstum, nicht? Also wenn man immer mit dem Kind zusammen ist, plötzlich fällt es einem auf, weil das T-Shirt nicht mehr passt. Aber das Wachstum geschieht ja kontinuierlich und ich nehme es nicht wahr, weil ich zu nahe dran bin. Und was man da am Körper sieht, das gilt ja auch für das Innere und die innere Entwicklung. Und deswegen, mir ist wichtig, dass das sozusagen wirklich ein Tagebuch ist, Tag um Tag. Und dass sich so diese Veränderungen, die ich auch, oder die wir machen, die als Eltern, die wir erleben, die Beziehung doch macht, weil das Kind da ist, dass das da auch alles drin ist.
Naheliegend, dass man festhalten will, was wertvoll, aber vergänglich ist. Aber wie traurig ist es, wenn sich so ein Elterntagebuch dann elends langweilig liest. Für mich und für die Mutter selbst, die mich immer wieder entschuldigend anlacht, weil der nächste Eintrag dem vorhergehenden gleicht. Ich habe Mühe, Frauen zu finden, die über mehr schreiben als Breirezepte, Krankheiten und Sandwürmchen. Meine Erwartungen waren wohl falsch. Bei Tagebuch dachte ich an innere Auseinandersetzung, Zweifel, Verarbeitung von Gefühlen. Doch die wenigsten nutzen es dafür, sondern bleiben der alten Tradition treu. Veränderungen dokumentieren, um später nachschlagen und eventuell Geschwisterkinder vergleichen zu können. Dazwischen ein paar lustige Wortschöpfungen der Kleinen, lustige Anekdoten aus dem neuen Alltag mit Kind. Wer will das lesen? Das Kind mit 20, 30? Und wenn nicht?
Also ich glaube, erstmal wird das einfach ganz lange in meinem Schrank stehen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass irgendwann eine Phase kommen wird, wo der Vincent daraus vielleicht vorgelesen bekommen möchte. Und was dann so langfristig damit passiert?
Das weiß ich noch nicht, was damit passiert. Lesen dürfte sie das gerne. Ich habe gezögert, weil ich mir gestern, als ich mir das nochmal anschaute, dachte, also das ist natürlich einfach auch sehr, es ist kein frisiertes Tagebuch.
Zweiter September 1965. Schon die ganzen letzten Tage drängte es mich, dir etwas sehr Schlimmes zu sagen. Hatte aber Angst davor und war zu feige, um nicht nachträglich von Papi noch furchtbar zusammengeschimpft zu werden. Es war an deinem ersten Badeausflug, an einem wunderschönen Samstagvormittag. Dein Wärmchen stellt dich in die große Wanne im Bad. Da deine Haare so fettig aussahen, wusch ich auch dein Köpfchen, wozu ich die Handbrause benutzte. Natürlich probierte ich den Wärmegrad erst an meinem Arm aus, aber plötzlich fingst du entsetzlich an zu schreien und dein Körperchen wurde auf der einen Seite ganz rot. Ich drehte gleich zu, wobei ich sehr ungeschickt hantierte und du auch noch ein bisschen ausgerutscht bist. Glaub mir, Putzchen, ich hätte nichts lieber getan, als in die Erde zu versinken vor Scham über meine Unachtsamkeit und wegen der schlimmen Schmerzen, die ich dir bereitete. Tagebuch für Christian.
Für mich ist das Belastung. Ich habe jetzt nicht die Zeit und Luft und anscheinend auch nicht die Lust, sowas festzuhalten. Sondern das würde ich jetzt auch gerade noch als Belastung wahrnehmen. Es ist jetzt nicht mein Hobby, Tagebuch zu schreiben. Apropos Tagebuch, dass der Finn selber, der Sohn selber, ein Ferientagebuch schreiben sollte von der Schule aus. Und das führe ich irgendwie weiter, weil ich denke, gerade so diese erste Zeit, wo sie auch selber von Erlebten erzählen, das ist doch später bestimmt ganz toll, denke ich mir jetzt, dass das ganz lustig ist zu lesen, was man für komische Sätze geschrieben hat oder und dann und dann und dann und dann. Oder sowohl den Schreibstil als auch die Schrift zu erkennen, wie man was geschrieben hat. Oder haben wir ein paar Bilder manchmal dazu malen lassen. Und ich glaube, dass das ein schönes Erinnerungsstück werden könnte.
Also die lagen immer offen, wir wussten, wo die waren. Meine Mutter hatte so einen Schreibtisch und da hatte sie unten in der Schublade, die war zugesperrt, aber der Schlüssel steckte da drin. Und wenn meine Mutter meine Schwester und mich alleine gelassen hat, was sie öfter getan hat, um einkaufen zu fahren oder sowas, dann sind wir immer durchs Haus gezogen, haben Blödsinn gemacht, ist ja wohl klar. Zuerst haben wir irgendwie Süßigkeiten gesucht und wenn wir dann keine fanden oder genug hatten, haben wir gesucht, ob es irgendwelche gehorteten Geschenke gibt. Ja, also Vorrat für Geburtstage. Und bei der Gelegenheit kamen wir vielleicht auch manchmal an die Bücher und haben da vielleicht irgendwie ein bisschen drin geblättert. Und dann war es lustig, das irgendwie so später, also bei dem ersten Freund mit 15, irgendwie sowas zu zeigen. Das war natürlich irgendwie toll, dass es dann diese Bücher gab. War schon immer so ein Referenzpunkt, um zurückzugehen und so auf der Suche nach der eigenen Identität.
Ich hänge immer noch an der Frage, was ist erinnerungswürdig oder was ist festhaltenswert? Ich finde das kann man gar nicht so sagen. Ich weiß auch nicht. Es sind bestimmt auch viele Sachen erinnerungswürdig. Also für mich waren sie das als Kind, die eben mit großen Emotionen verbunden waren, die irgendwie was über das Selbstbild, was ich mir von mir gerade forme, wenn ich vielleicht 10, 12, 13, vielleicht auch wenn ich 5 oder 6 bin, aussagen, was beisteuern zu meinem Selbstbild. Ach ja, da habe ich ja so und so reagiert oder ich habe mich ja immer da und dafür interessiert oder so, ne? Also so eine Idee davon bilden, wie man ist oder was man für einer ist oder was die Eltern für welche sind, so wie die gestrickt sind.
Aber darum
wie
geht's,
war meine
glaube ich.
Mama mit 30 oder so, als wir Kleinkinder waren, war die eher angestrengt oder war die mit Kunst beschäftigt oder wofür hat die sich interessiert, worüber haben die geredet oder so, das finde ich total spannend.
Aber dann geht es also eher um Festhalten von Stimmungen auch.
Nur das Schöne festhalten. Was ist das Schöne? Und für wen? Erster Tag ohne Windeln? Schön für Mama. Die Tante hat heimlich eine Barbie-Puppe geschenkt? Schön für die Tochter. Aber was ist wichtig zu erinnern? Was war damals wichtig im Alltag? Was lohnt sich, erinnert zu werden? Das Erkennungstier am Kleiderhaken im Kindergarten? Und was ist mit dem Sturz in die Brennnesseln und dem fürchterlichen Streit mit der besten Freundin? Oder das Wochenende, das ich in meinem Zimmer verbringen musste? Die Abende, an denen wir uns alle zerstritten hatten, Schreisszenen im Wohnzimmer, am Ende heulten alle. Und der Tag endete erst, als ich endlich irgendwie darüber einschlief. Um was es ging? Der Anlass für diese Szenen? Ich weiß es nicht mehr und aufgeschrieben hat es auch keiner.
Meine Gefühle, die habe ich ganz an die Kinder gegeben. Die waren in diesem Zeitpunkt, war ich Mutter und da war ich ein bisschen überbelastet manchmal. Aber ich habe das nicht zum Ausdruck da schriftlich gebracht jetzt. Auch meine Freude war klar. Die kam zum Ausdruck, indem, wie ich das schrieb, habe ich meine Freude ausgedrückt.
Meine Schwester ist dann durchgefallen in der Schule irgendwann mal. Und das wird auch hier, das kommt auch nur so in so einer Umschreibung vor. Also es wird nicht, das durfte man sowieso niemand erzählen. Und also ich wusste, dass wenn ich das jetzt erzähle, ich hätte nämlich durchaus Lust gehabt, wenn meine Schwester mich ärgert, jetzt da mal rumzuposaunen, ja, und zu sagen, ja, schaut euch die an, wie blöd die ist so. Aber ich wusste, dass das hat derartige Sanktionen. Also da falle ich derartig in Ungnade auf Dauer. Das darf ich nicht. Das war ein echtes Tabu. Das war irgendwie klar. Und das kommt auch im Tagebuch nicht vor, obwohl wir es natürlich alle wissen. Niemand hat es vergessen, wenigstens meine Schwester. Ja.
25. Oktober 1980. Heute dachte ich werde verrückt. Alle wollten etwas von mir. Spielen, aufpassen, zuhören. Keiner wollte etwas von den anderen, nur von mir. Dabei ist mein Kopf angefüllt von so vielem anderen. Einkaufen, kochen, backen, Adventskalender, Weihnachten, Geburtstag. Ich kann mich auch Günther nicht mitteilen. Er versteht es nicht. Günther hat den Kopf voll von seinem Büro, kann nicht verstehen, warum ich unzufrieden bin. Ich habe ein Haus, ein Auto, zwei gut geratene Kinder. Wie ist es bei anderen? Ich weiß es nicht. Tagebuch für Stefan und Andreas.
Eigentlich habe ich es schon in Anlehnung auch an die Bücher von meiner Mutter geschrieben. Das muss ich ganz klar sagen. Und ja, auch mit Schwerpunkt auf die fröhlichen Ereignisse und positiven Dinge, die einfach aber auch da waren.
30. Januar 1967. Also, ich will dir Ehetipps geben, da ich zurzeit meine besinnlichen Tage habe. Nummer 1, Spatzchen. Wenn du mal Ehemann bist, vergiss nicht, dass du eine Frau geheiratet hast und keinen Mann. Männer und Weibersleut sind nämlich nie und nimmer auf einen Nenner zu bringen. Nummer 2. Sag deinem Weiblein wenigstens einmal im Monat, dass du sehr froh bist, es zu haben. Diese Platte kannst du nie zu oft auflegen. Nummer 3. Und zeig es ihm, dem Frauenzimmer, manchmal auch durch kleine Äußerlichkeiten, die für euch Mannsbilder so wenig Wert haben. Durch ein Blümlein, du kannst es ja heimlich irgendwo klauen, der Preis ist uninteressant. Ein paar Tropfen Parfum, eine Tafel feine Schokolade. Die Winzigkeit der Gabe zählt nicht. Nur die Tat, das Drandenken. Tagebuch für Christian.
Also wenn ich jetzt irgendwie so dieses Thema irgendwie Streitigkeiten, die wir haben oder hatten oder haben werden, ich glaube nicht mal, dass ich das Bedürfnis habe, dass sie das vergessen sollen. Besser wäre es mir, wohler würde ich mich damit fühlen, wenn sie das Gefühl hätten, dass sie irgendwann, wenn sie das irgendwann nachvollziehen können oder daran teilhaben oder irgendwie es sogar mitkriegen und verstehen oder auch nicht verstehen und sagen, die sind eben so. Aber das können sie ruhig mitnehmen. Also das sollen sie nicht vergessen. Das finde ich, glaube ich, total blöd.
Und ich denke auch, gut, ich bin ja nun während des Krieges geboren. Da gibt es sicher auch mal Ängste und Sorgen, die man mit so einem kleinen Kind haben kann. Aber ich finde, meins ist sehr positiv alles ausgedrückt. Man findet sich so als fröhliches Kind wieder und das macht einen auch irgendwie froh, dass man so ein Kind war und dass da nicht steht, es schreit dauernd und so.
Also das fände ich ganz wichtig, dass dann einfach auch nochmal, dass das eine Grundlage ist, um selber dann wieder ins Gespräch zu kommen. Vielleicht auch in irgendwelchen pubertären Situationen oder da kann man ja dann auch zugeben, schon falsch gemacht. Ja, da haben wir gedacht, das ist so und so und erst Wochen später haben wir begriffen.
Einer unserer Familienurlauber hatte einen ernüchternden Rahmen. Der Campingplatz war kahl, trotzdem überbelegt und viel zu eng. Am Strand ein ähnliches Bild. Außerdem schaumiges Dreckwasser, Ölklumpen im Sand und Betonruinen in den Dünen. Beim Fotografieren hielten wir uns eisern an eine uns selbst auferlegte Regel. Nur die schönen Dinge festhalten. Und das half. Es veränderte unseren Blick im Lauf der Tage. Übrig ist auch nach vielen Jahren ein schönes, buntes Erinnerungsbild an einen abwechslungsreichen Urlaub. Ich weiß, da waren ein paar graue Schatten im Hintergrund, sie gehören aber nicht zu dieser Urlaubserinnerung. Es hat also funktioniert. Warum nicht sich das Vergessen zunutze machen?
Das Interessante finde ich daran ja, auch jetzt, wenn ich das selber anschaue, die Überschneidung der Perspektiven. Da war die Erwachsenenperspektive und auch das, was meine Mutter zum einen überhaupt mitbekommen hat. Also wir sind ja schon in der Zeit in der Schule. Das heißt, er wurde vielfach ausgewählt. Erstens, was habe ich erzählt? Weiß ich natürlich nicht mehr. Was habe ich verschwiegen? Was habe ich erzählt? Was habe ich damals verstanden oder was lege ich mir heute auch zurecht an Kontexten? Und dann, was hat meine Mutter sich davon gemerkt? Weil sie das nie sofort aufgeschrieben hat, sondern immer so alle 2-3 Monate hat sie mal so ein paar Seiten geschrieben. Und was hat sie zensiert? Nach diesen Stufen steht dann das Tagebuch meiner Mutter über uns. Also sie hat dann immer doppelt geschrieben, noch über meine Schwester.
Mir ist und war das wichtig, dass man den Kindern Material dafür liefern kann, so eine Hypothese über sich selber zu bilden, wie sie damals waren und wie sie an Sachen herangegangen sind. Und sich auch mit bestimmten Punkten vielleicht aussöhnen zu können, mit denen sie eine gewisse Zeit lang vielleicht mal unzufrieden sind. Oder in anderen Punkten zu sagen, das will ich jetzt versuchen anders zu machen. Aber da weiß ich ungefähr, wo es herkommt. Weil es wird ja immer irgendwie Auseinandersetzungen geben mit den Eltern darüber, warum habt ihr das so und so gemacht? Warum habt ihr uns so und so erzogen? Warum habt ihr uns das und das nicht erlaubt? Oder so. Vielleicht schafft das ja so ein bisschen Verständnis. Also zu sagen, so war das.
Januar 1973, Ulrike 11 Jahre, ist die Überschrift. Ulrike das erste Mal alleine von zu Hause weg und Geburtstag dazu. Wir schrieben ihr alle, unsere Post öffnete sie am Geburtstagsmorgen. Dann machte sie einen Langlauf mit, der sie, weil die Skier nicht gewachsen waren, sehr anstrengte. Mittags saß sie erschöpft auf ihrem Bett zusammen mit ihren Freundinnen. Da ging die Tür auf und herein spazierte zu ihrer größten Überraschung ein Geburtstagsgast, ihr Papi. Sie weinte vor Freude, wir sahen von unten, wie sie sich die Tränen wischte. Diese Überraschung war uns voll gelungen, damit hatte sie nicht gerechnet. Oma war auch mit und wir machten uns zusammen nette Stunden. Ich brachte Nusskuchen mit und abends gab dann Ulrike eine Party. Was war Ulrikes schönstes Erlebnis in Kössen? Unser Besuch.
Stelle ich zum Beispiel an meiner eigenen Mutter fest, dass mich das ja fast ein bisschen nervt, dass sie in letzter Zeit oft sagt, dass sie mich fragt, wie war das denn? Wie war das denn, als du 10 warst? Und denke ich immer, wieso muss ich das jetzt antworten? Das musst du doch wissen. Und ach, ich habe das immer alles vergessen. Und das enttäuscht mich schon oft auch. Entweder denke ich, frage sie manchmal, jetzt denk doch mal nach. Oder ich gebe ihr ein Stichwort oder einen Anhaltspunkt. Ach ja, so war das. Oder es kommt wirklich die ernüchternde Erkenntnis, kann ich mich nicht mehr erinnern. Echt, so war das? Wenn ich dann darauf bestanden habe, doch, du warst so oder das war so, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und das ärgert mich. Das ärgert mich, dass meine Mutter Dinge anscheinend vergessen hat, die anscheinend mir wichtig waren. Aber wie? Und das daraus wächst mein Anspruch, ja, später für Antworten parat stehen zu können, Antworten geben zu können, um ja, ein Interesse zu signalisieren. Was will ich denn, wenn ich dann denke, ja, so, ach, das fand sie nicht interessant. Ich fand das so wichtig, wie ich da das und das erlebt habe. Und sie sagt, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Was war Ulrikes schönstes Erlebnis in Kössen? Unser Besuch. So, meine eigene Erinnerung. Grässlich, ja, dieses Skifahren. Ich konnte es nicht, die meisten anderen Kinder konnten es. Ich fand es wirklich völlig überflüssig. Und es gab da einmal die Option, dass man da eben langlaufen durfte, es ausprobieren durfte. Und ich dachte mir, alles ist besser als diese Piste. Und dieser Langlauf war wirklich die Hölle. Das war das erste Mal in meinem Leben Langlauf und das letzte Mal. Die hatten eben die Ski falsch gewachst und das Zeug klebte höllisch an den Skiern. Ja, und dann kamen wir mittags nach Hause zurück und ich war zum ersten Mal in meinem Leben richtig fertig. Also meine Beine zitterten einfach nur noch. Ich konnte kaum mehr laufen und saß da oben auf dem Bett und war wirklich einfach erschöpft. Die anderen waren nicht mehr da, die waren schon zum Mittagessen gegangen und ich konnte einfach nicht mehr. Und dann geht die Tür auf und kommt mein Vater rein. Ja, und das hat mich vollkommen überwältigt und das erste Gefühl war, oh Mann, ist das peinlich. Ja. Oh Mann, ist das peinlich. Du bist zum ersten Mal weg von zu Hause und deine Eltern tauchen hier auf und fahren dir nach. Niemand hatte sonst Elternbesuch, nur ich. Oh Gott, ja, ich habe mich wahnsinnig geschämt. Und auch gefreut, aber natürlich, also ich habe geweint, ich war völlig fertig, das war ein echter Gefühlsschlag. Ich fand das überhaupt nicht lustig, dass man mich da so überrascht hat. Ja, meine Mutter, das war so, ja, das ist alles ein toller Ausflug. Die kleine Schwester war auch noch beschäftigt, also alles hat eigentlich gestimmt und das Kind hat geweint vor Freude.
Das muss man denen ja vielleicht auch zubilligen. Also wenn wir eine Situation erleben, dann erleben wir sie ja ganz anders. Und wir erleben sie als, boah, war das toll, war das großartig und ja gut, ist ganz okay, sagen wir beide vielleicht schon. Oder also muss man nicht mal schwarz und weiß sehen, dass der eine sagt, boah, das ist toll und der andere sagt, das ist schlecht. Aber ich bin vielleicht völlig ergriffen und eingenommen und du sagst, ja, ist ganz nett hier oder ja, es ist schwierig. Wir geben dann ja den Kindern eine Erinnerungshilfe, so wie wir die Situation erlebt haben. Und das Kind hat die ja ganz, ganz anders erlebt. So, da frage ich mich gerade, wie wir das schaffen können. Ja, du sagst, du kannst dich immer an diese so gefühlsmäßig erinnern. Wie können wir das schaffen, dass die sich wirklich auch
an das Richtige erinnern. Wie können wir das denn mal schaffen? Ja. Ah, wir werden uns da eine geeignete Strategie überlegen.
Weißt du, was ich
will gar meine. Nicht, dass sie sich richtig erinnern. Die können sich nicht falsch erinnern.
Heute für mich ist es manchmal schon bizarr, auch das zu lesen, weil ich eben bemerke, wie weit das auseinanderklafft. Und diese Zeit ist eigentlich da so interessant. Ich bin ja noch relativ klein, also zwischen 6 und 10 oder 11. Ist ja noch eine Zeit, wo eine Mutter-Kind-Bindung auf jeden Fall stärker ist als in den Jahren danach. Und schon in dieser Zeit klafft das so weit auseinander. Und manchmal denke ich mir schon, wie konnte das alles sein? Also, dass meine Eltern das nicht wahrgenommen haben oder so vollkommen anders tickten als mein Erlebnis und meine Erlebnisse das zurückspiegeln. Und meine Schwester, mit der sprach ich ja jetzt auch darüber, dass, weil sie hat die Tagebücher ja auch mitgebracht und sie sagte, ja, das ist alles Lüge, das ist alles Fiktion. Die ist da also krass in ihrem Urteil. Mich erstaunt es eben, also ich verstehe das Phänomen manchmal nicht ganz.
Ich versuche, mich an den ersten Schultag meines Sohnes zu erinnern. Der liegt erst 4 Monate zurück, aber ich hatte das Tagebuch seither nicht mehr aufgeschlagen, nichts mehr notiert. Deshalb habe ich jetzt das Gefühl, etwas verloren zu haben, denn die Details sind weg. Ich habe nicht gut genug darauf aufgepasst, sie nicht festgehalten. Mir ist, als hätte ich einen Auftrag meines Sohnes, mich für ihn zu erinnern, nicht erfüllt. Damit mache ich es mir selbst nur schwer, das weiß ich. Aber wenn ich beim Durchblättern die großen Zeitsprünge zwischen den Einträgen sehe, erahne, wie viele wichtige Momente ich habe vorbeiziehen lassen, dann werde ich wehmütig. Vielleicht ist es verkehrt, meine 3 Tagebücher als Protokolle zu betrachten und mich selbst als Chronistin jedes wichtigen Schrittes. Vielleicht geht es mir um den Augenblick, darum, das Besondere des Alltags festzuhalten, das, was verblasst, versinkt, wenn es nicht aufgeschrieben wird.
17. April 1968. Nun fallen aber deiner Mami die Äuglein zu. Da du mich nachts regelmäßig aus dem Bett sprengst, ist es schlecht um meinen Schlaf bestellt und kaum mehr was am Abend mit mir anzufangen. Also, Liebes, bis zum nächsten Mal. Tagebuch für Christian.
Erinnern und verklären. Elterntagebücher aus 2 Jahrhunderten. Sie hörten ein Feature von Almut Schnering und Sascha Verlon. Mit Ulrike Dresner, Verena Rösser, Kirsten und Rüdiger Mattis, Reili Laxo und Anja Reitz. Wir danken Jutta Jäger-Schenk und Frauke von Troschke vom Tagebucharchiv Emmendingen. Es sprachen Janina Sachau, Sigrid Burgholder, Isis Krüger, Matthias Hase und Martin Bross. Ton und Technik Josuel Teegarten und Beate Braun. Musik Andy Benz. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion der Wort- und Klangküche im Auftrag des Deutschlandfunks 2010.